Wow, tolle Kirche hier. Richtig schön. Danke schon mal an die Band für die echt coole Begleitung und Führung im Lobpreis. Mein Name ist Annika Philipsen. Ich wohne seit 2 Jahren hier in Marburg und ich studiere vergleichende Kultur- und Religionswissenschaft und bin seit 1 Jahr hier in der Connect-Leitung. Darf hier mitwirken. Und ich habe heute das unglaubliche Privileg, zu euch sprechen zu dürfen über das Thema, wenn Gott dich verändert oder Veränderung überhaupt. Wir sind am Ende der Reihe angelangt, haben wir schon gehört, über Josefs Leben. Und wir haben schon Steffi, Roland und Sebastian gehört über verschiedenste Themen aus Josefs Leben. Wenn Gott dich scheinbar vergessen hat, wenn du versucht wirst, wenn Gott dich segnet. Und heute Abend ist das Thema, wenn Gott dich verändert. Ich möchte noch mal ganz kurz beten. Jesus, ich danke dir für diesen Abend, Herr. Ich danke dir für diesen Ort, für diese Kirche. Ich danke dir, dass du sie gefüllt hast mit deiner Gegenwart, mit deinem Heiligen Geist, Herr. Ich danke dir für jedes einzelne Herz, das hier ist, Herr. Und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist spricht und wirkt, Herr. Ich leg dir diesen Abend hin, komplett vor deine Füße. Du machst raus, was du draus machen möchtest. Gebrauche meine Worte, Herr, um Wahrheit auszusprechen. Amen. Ja, und weil bestimmt nicht alle da waren, die letzten 3 Male, wiederhole ich mal ganz kurz, wie Josefs Leben so aussah. Josef war ein Mann. Er war der Sohn von Jakob. Und Jakob hatte mehrere Söhne, aber Josef war Jakobs ganz bestimmtes Lieblingskind. Josef war eine richtige, richtige Petze. Und die Brüder hassten ihn abgrundtief. Und weil Josef immer das erzählt hat seinem Vater, was seine Brüder gemacht haben oder gesagt haben. Und Josef war dies bewusst. Er wusste, seine Brüder hassen ihn und er hatte Träume, in denen sich seine Brüder vor ihm verneigten. Und natürlich erzählte er sie ihnen und sie hassten ihn noch mehr, so sagt die Bibel. Ich stelle mir das so ein bisschen vor. Kennt ihr diesen richtig typischen Streber in der Klasse, der von der ganzen Klasse gehasst wurde? So, das war derjenige, der schon nach Klingeln sich noch gemeldet hat, schnipsend und gesagt, hey, wir haben noch keine Hausaufgaben auf, können wir bitte Hausaufgaben aufkriegen? Ich möchte den Stoff noch vertiefen und ich habe sonst keine Hobbys und alle wären ihm am liebsten an den Hals gefallen. So ähnlich war das, nur heftiger. Es war eine Familie, sie waren Brüder und Josefs Brüder waren total genervt von ihm und sie hassten ihn so sehr, dass sie tatsächlich eines Tages beschlossen, ihn umzubringen, weil die Situation so günstig war. Nun hatte Josef zum Glück einen Bruder, der älteste von allen, der bewahrte ihn davor, getötet zu werden, indem er vorschlug, Josef doch einfach als Sklaven zu verkaufen. Und so machten sie dies, sie hatten Josef los, erzählten dem Vater, dass Josef tot sei, von einem Tier getötet. Und Josef wurde als Sklave verkauft, und zwar an Potiphar, das ist der höchste oder war der höchste Kämmerer des Pharaos in Ägypten. Und Josef war dort Sklave und bewährte sich aber so gut, dass er bald als höchster Haussklave eingesetzt wurde. Er war zuständig für das ganze Haus, für den ganzen Haushalt. Potiphas Frau fand Josef ziemlich attraktiv. Er war wohl ein gut aussehender junger Mann und sie wollte unbedingt mit ihm schlafen. Aber Josef widerstand ihr. Und in der Bibel steht, dass er Gott und seinem Herrn, also Potiphar, gehorsam war. Die Frau rächte sich an ihm und beschuldigte ihn quasi eines Vergewaltigungsversuches. Daraufhin kommt Josef kommt überhaupt ins Gefängnis, und zwar in das Gefängnis vom Pharao. Dort war er eine ziemlich lange Zeit, aber dort merkte man auch wieder, dass Josef es echt drauf hat. Er wurde zum höchsten Sklaven von diesem Kerker erkoren. Er war zuständig für alle anderen Sklaven. Und dann gab es Umstände. Er hat 2 Träume von anderen Mitgefangenen richtig gedeutet und wurde deswegen Jahre später weiterempfohlen an den Pharao, weil der Pharao Träume hatte, die seine Leute nicht deuten konnten. Und so kam Josef zum Pharao und deutete seine Träume. Und zwar, dass demnächst in Ägypten 7 gute Jahre sein werden, wo man viel Ernte ernten kann, wo es viel Korn gibt. Und danach folgen 7 schlechte Jahre. Und der Pharao war begeistert von Josef. Er sah, dass er weise war. Und so wurde Josef schließlich vom Sklaven, vom Gefangenen zum zweithöchsten und zweitmächtigsten Mann Ägyptens eingesetzt, um dieses Korn in den ersten 7 guten Jahren zu sammeln und danach in den nächsten 7 schlechten Jahren zu verteilen, damit die Menschen nicht verhungerten. Während dieser Hungersnot schickte Jakob, also Josefs Vater, seine Söhne nach Ägypten, um Korn zu bitten. Und als diese Söhne dann schließlich vor Josef stehen und um Korn bitten, erkennt Josef sie, aber er gibt sich nicht leicht zu erkennen. Er ist hart zu ihm und er steckt sie ein paar Tage ins Gefängnis. Er beschuldigt sie und treibt seine Spielchen mit ihm und stellt sie auf die Probe. Aber irgendwann gibt er sich ihnen zu erkennen. Und das lesen wir in Kapitel 45, Vers 2. Und Josef berührte dies so sehr, dass er anfing laut zu weinen. Und er weinte so laut, dass die Ägypter und das Haus des Pharao es hörten. Und er sagte zu ihnen, in Vers 5 steht es: Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Und dieser Satz, der hat mich echt gecatcht, der hat mich ein bisschen umgehauen. Ich war super beeindruckt. Josef war 17, als er von seinen Brüdern verkauft wurde. Und er war 30, als er schließlich vor dem Pharao stand. Und er war insgesamt 17 Jahre in,13 Jahre in Gefangenschaft. Und Josef reagiert schlussendlich so: Er hätte sich super gut rächen können an seinen Brüdern. Er hatte alle Macht dazu. Aber er tat es nicht. Ein paar Jahre später, als der Vater, also Jakob, der Vater von diesen ganzen Brüdern, stirbt, haben die Brüder nochmal so ein bisschen Angst, ob sich Josef jetzt rächen wird, ob er irgendwas tun wird. Und Josef bekommt das mit und er weint wieder. Und er redet ihnen gut zu. Das war jetzt so die Kurzfassung. Und in Josefs Leben ist eigentlich nicht so verlaufen, wie er es sich am Anfang bestimmt gedacht hatte. Josefs Leben war voll von Veränderungen. Veränderungen, die er nicht vorausgeahnt hat. Und Veränderungen, die sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt haben. Veränderungen, die ihn was gekostet haben. Es gab äußere Veränderungen und Umstände, die er nicht beeinflussen konnte. Und Veränderungen in seinem Leben, die er beeinflussen konnte. Veränderungen in seiner Familie. Und wie wir zuletzt besonders gehört haben, Veränderungen in seinem Inneren. Von der gehassten, todgewünschten Petze zum barmherzigen, weisen, mächtigen, lebensrettenden Mann. Die Veränderungen sind über ihn gekommen und er konnte nicht gegen sie oder nicht viel gegen sie machen, aber er konnte etwas aus ihm machen. Josef wurde dadurch innerlich total gestärkt und er wurde charakterlich verändert. Und das sieht man weniger an Bibelstellen, die jetzt explizit sagen, Josef veränderte sich innerlich, aber an seiner äußeren Erscheinung und an seiner äußeren Reaktion kann man erkennen, wie sein Inneres sich geändert hat. Von der gehassten, todgewünschten, nervigen Petze zum barmherzigen, durchhaltenden, weisen, mächtigen, lebensrettenden Mann. Für viele, nicht nur für seine Brüder. Vielleicht kennst du diesen Wunsch nach Veränderung. Und du wünschst dir manchmal, dass sich Menschen ändern. Dein Mitbewohner, deine Schwester, deine Eltern, deine Dozenten oder dein Partner. Ganz ehrlich, man selbst weiß ja immer besser, wie es besser geht, wenn es um andere Leute geht. Aber vielleicht willst du, dass sich Umstände ändern. Vielleicht willst du überhaupt mal einen Job haben oder einen anderen Job. Mehr Geld, einen Partner. Du möchtest, dass deine Gemeinde cooler wird. Oder vielleicht wünschst du dir, dass das Wetter wärmer wird. Das würde ich mir gerade wünschen, hier ist es ziemlich kalt. Aber wir müssen uns noch ein paar Monate gedulden, bis das wieder soweit ist. Oder du willst dich selbst verändern. Neue Haare, neues Auto. Nee, das ist... Vergesst das Auto. Oder du möchtest abnehmen oder trainierter werden, gesünder leben oder disziplinierter sein. Oder du bist so bequem gerade da, wo du bist, dass du eigentlich gar keine Lust auf Veränderung hast. Du willst eigentlich, dass mehr oder weniger alles so bleibt, wie es ist. Veränderung ist lebensnotwendig. Als ich nach Marburg gezogen bin, hat mir mein Papa eine Karte geschrieben und auf dieser Karte stand vorne drauf, Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Was so viel heißt wie, das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance halten zu können, musst du dich bewegen. Und wenn wir uns fortbewegen, gehen wir einen Prozess der Veränderung. Wir gehen vorwärts. Biologisch ist es auch ziemlich logisch, dass wir Veränderungen brauchen. Jeden Tag altern wir. Die Falten sind leider nicht aufzuhalten. Wenn du nicht altern würdest, wärst du tot. Und das ist mit unserem Inneren nicht viel anders. Wir lernen jeden Tag. Wir lernen jeden Tag kleine Dinge, größere Dinge, ohne dass wir es richtig merken. Dadurch verändern wir uns auch. Wir verändern uns durchgehend. Das ganze Leben ist eigentlich Veränderung. Es geht vorwärts, die Zeit bleibt nicht stehen. Neues kommt und Altes geht. Dinge verändern sich, Umstände ändern sich, Personen ändern sich und du veränderst dich auch. Es ist nur die Frage, wie du dich änderst. Änderst du dich so, wie Gott es will? Ändert Gott dich oder lässt du dich von Gott ändern? Deine Umstände und andere Leute kannst du, wenn, dann nur bedingt ändern. Aber was du ändern kannst, ist dich selbst. Und auf deinem Inneren, aus deinem veränderten Inneren, resultiert letztendlich ein verändertes Äußeres von dir. Aus deinem veränderten Inneren resultieren Taten, die Veränderung reflektieren. Gott ist ein Gott der Veränderung. Und Gott verändert und Gott möchte verändern. Und wenn Gott verändert, dann immer hin zum Guten. Er kann überhaupt gar nicht anders, weil Gott selbst Gutes in Person ist. Er ist Perfektion. Und er ist das Anfang, der Anfang und das Ende von allem Guten. Das heißt, wenn Gott dich verändert, dann hin zum Guten, hin zu ihm selbst, hin zu dem, wer er ist, wie er dich geschaffen hat, wie er dich haben möchte. Gott hat die Macht dazu, dich zu verändern. Aber er macht es nur, wenn du es auch zulässt. Gott gibt seine übernatürliche Kraft, aber du musst deinen Teil dazu beitragen. Und ich glaube, Gott ist jederzeit bereit, dich näher zu seinem Herzen zu ziehen. Aber bist du wirklich bereit dafür? Er zwingt dich zu nichts. Die Bibel sagt ganz klar, wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du neu geboren. Du bist ein neuer Mensch. Du bist verändert. In Kolosser 3, Vers 12 steht, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Das passiert nicht einfach automatisch. Es ist nicht von vornherein da. Dazu ist Veränderung notwendig. Und Veränderung tut leider weh. Zu oft beten wir für etwas und leben dann genauso weiter wie vorher. Und ich behaupte, wenn du für etwas betest und dich selbst nicht änderst, dich bemühst, dann hast du es nicht wirklich ernst gemeint. Und damit meine ich jetzt Veränderung, die du selbst beeinflussen kannst. Ja? Also Veränderung, charakterliche, innerliche Veränderung. Wie zum Beispiel Kolosser hier beschrieben hat, im Kolosserbrief beschrieben ist. Und du wünschst dir, dass du es ernst meinst, aber insgeheim hoffst du, dass es einfach so passiert oder dass du es von dir alleine heraus kannst, Veränderung schaffen kannst. Dass du vielleicht freundlicher bist, dass du vielleicht geduldiger bist, großzügiger oder vielleicht strugglest du mit Notlügen oder du willst besser mit deinem Geld umgehen, mehr Zeit mit Gott verbringen, was auch immer. Hey, ich habe so oft für etwas gebetet und habe selbst nicht dafür gekämpft. Ich habe zum Beispiel dafür gebetet, dass ich mehr Zeit mit Gott verbringe, dass ich disziplinierter bin, besser mit meinem Geld umgehe, zuverlässiger und verantwortungsbewusster mit Freundschaften umgehe. Und dann gehe ich nach Hause und lebe weiter wie vorher. Wir müssen unsere Fehler, unsere Macken, unsere Kanten, unsere Süchte, unsere Sünde ernst nehmen und angehen und keine Kompromisse eingehen. Und glaub mir, wenn ich das sage, das sind harte Worte und ich sage das vor allem zu mir selbst, weil ich da der größte Versager bin, wenn es darum geht, wirklich um Veränderung zu kämpfen. Weil genau das ist es. Es ist ein Kampf. Ein Kampf, der wehtut. Weil wahres und gutes, zielführendes Wachstum hin zu Gott wehtut. Nie, niemals wird in der Bibel davon gesprochen, dass es leicht ist, Jesus nachzufolgen. Die Bibel spricht vielmehr davon, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Kreuz auf uns nehmen, das ist eigentlich, wir müssen leiden. Leidest du für Jesus? Wir sind hier so verwöhnt und wir haben das unglaubliche Privileg, nicht verfolgt zu werden, nur weil wir an einen Gott glauben, an Jesus glauben. Und es gibt so viele verfolgte Christen überall auf der Welt. Und die müssen wirklich was in Kauf nehmen, um Jesus nachzufolgen. Und wir, wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen aus dieser privilegierten Perspektive, dann sehen wir überhaupt das ganze Bild. Ja, natürlich kostet es mich auch manchmal Stolz und Bequemlichkeit und Kraft. Und es kann verdammt hart sein, Christ zu sein oder zu Jesus zu stehen oder sich verändern zu lassen. Wenn es leicht wäre, dann würden wir das alle viel besser hinkriegen. Aber wirklich hart wird es einmal, wenn du dich einmal vor Gott verantworten musst über dein Leben. Und was für Gott wirklich zählt, ist es, wie es in deinem Inneren aussieht. Und wenn dein Inneres wirklich verändert ist, dann sieht man das auch an deinen Taten. Im ersten Johannesbrief steht jede Menge gutes Zeug drin. Unter anderem, woran man einen Christen erkennt oder jemanden, der Jesus nachfolgt. Und in Kapitel 3, Vers 11, 13 und 16 bis 18 steht etwas, das möchte ich euch gerne mal vorlesen. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich nun verschließt und kein Erbarmen mit ihm hat, wie kann da Gottes Liebe bei ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Wir sollen so lieben, wie Jesus es einst getan hat. Und dazu muss die Liebe Gottes unser Herz vollkommen ergriffen haben. Gottes Liebe muss so voll in deinem Herzen sein, dass es automatisch übersprudelt und du nicht anders kannst, als die Liebe weiterzugeben, Jesus ähnlicher zu werden, Veränderungen in deinem Leben, in deinem Charakter, in deinem Herzen zuzulassen. Und das passiert nicht einfach nur so, wenn wir in den Gottesdienst gehen oder wenn wir irgendwelche Übungen machen, sondern du musst dich danach ausstrecken und dafür kämpfen. Als Kind hatte ich ziemlich oft Wachstumsschmerzen. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt. Ich bin nachts aufgewacht und meine Beine taten unglaublich weh. Ich dachte, die fallen im Moment ab, es taten weh, ich habe geschrien, es tat weh. Wachstumsschmerzen. Wachstumsschmerzen sind notwendig, damit man wächst. Veränderung tut weh, aber es ist notwendig, damit man weiterkommt. Und ob es jetzt durch äußere Umstände passiert, dass du verändert wirst, oder ob du selbst dafür richtig kämpfen musst, dass du verändert wirst, es ist ein Kampf und der Kampf ist nicht leicht und der tut weh, weil wir Dinge hinter uns lassen müssen. Und Josefs Leben sah nicht anders aus. Josef hatte kein leichtes Leben als Sklave, als Bruder, der gehasst wird, als Verkaufter. bis er endlich dort ankam, wo Gott ihn haben wollte. Unser Ziel, unser Ende, unsere Perfektion wird erst im Himmel sein. Wir müssen nicht perfekt sein, wir können nicht perfekt sein, aber Veränderung hin zum Willen Gottes, wirklich verändert zu sein, das heißt, sich jeden Tag und in jeder Situation neu zu entscheiden, dass ich kämpfe, so zu reagieren und so zu denken und so zu reden und so zu handeln, wie Gott es will. Es ist ein Kampf. Und wenn du in deinem Leben keine Kämpfe hast, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Der Schmerz ist notwendig. Und das geht uns ziemlich gegen den Strich. Ganz ehrlich, diese Botschaft ist super unangenehm und unattraktiv und auch gesellschaftlich überhaupt. Ne, wir wollen ein bisschen Spiritualität hier, ein bisschen da, uns irgendwo wohlfühlen, aber wirklich was in Kauf zu nehmen, wirklich was herzugeben, ist nicht attraktiv. Wir reden ganz oft davon, hey, Jesus liebt dich. Gott segnet und Gott ist treu und er ist dein Seelsorger und er ist dein Tröster. Und das ist absolut 100% richtig und wichtig, dass du das in deinem Leben erfährst. Aber das darf nicht alles sein. Das ist nur eine Seite der Medaille. Denn da ist mehr und Jesus möchte mehr und Gott möchte mehr für dich und für ihn und für sein Reich. Er möchte dir mehr Freiheit geben. Er möchte dir mehr von seinem Herzen geben. Und er möchte dich mehr gebrauchen. Sebastian hat vor einer Woche auch dieses Bild gebraucht von dieser Medaille, die zwei Seiten hat. Und wir neigen so oft zu diesem Kuschel-Evangelium. Ja, es ist richtig, dass Gott und Jesus segnet und befreit und tröstet. Aber es ist nicht vollständig, wenn wir nur das betrachten und nur das für uns in Anspruch nehmen wollen. Es ist einfacher und bequemer, aber es ist nicht das, wo Jesus mit uns hin will, mit dir hin will. Du und ich und wir dürfen uns nicht auf dieser passiven Rolle ausruhen. Denn Jesus braucht keine Zuschauer, sondern er braucht aktive Akteure in seinem Reich und hier auf der Welt. Ich habe letztens einen Satz gehört und er hat mich sehr beschäftigt. Und zwar, wenn Gott dir immer nur das erzählt hat, was du hören willst, dann betest du wahrscheinlich nicht Gott an, sondern eine idealisierte Form von dir selber. Ich finde ihn ziemlich hart, aber er sagt eigentlich, bezogen auf dieses Thema, wenn du die idealisierte Form von dir selbst fragst, ob du dich ändern musst, dann sagt dir die natürlich nö, bei dir ist alles in Ordnung. Und das ist hart und das ist so unattraktiv. Aber Gott möchte dich ganz haben, mit allem, was du bist und mit allem, was du tust und denkst und redest und fühlst. Und wenn du dich für Jesus entschieden hast, ist es einfach nicht geschafft. Da fängt es erst an. Da fängt das Leben an, das Gott für dich vorbereitet hat. Und Gott wartet so darauf, mit dir die nächsten Schritte zu gehen. Er möchte dich mehr und mehr verändern, hin zum Guten, zu seinem Herzen, so wie er es sich vorstellt. Und wir sind oft so bequem und so eingeschlafen und wir sträuben uns. Aber Gott möchte mehr. Wenn du sagst, Gott, veränder mich, bist du wirklich bereit, dass Gott dich verändert? Denn wenn ja, bedeutet das, dass du selbst auch kämpfen musst, Dinge aufzugeben und dich was kosten zu lassen. In Galater 5, Vers 22 und 23 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Alle, die zu Jesus Christus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das sind Zusagen von Eigenschaften, die in dir wachsen können, wenn du Jesus mit Jesus lebst, wenn du ihn als deinen Retter angenommen hast. Aber die Frucht des Geistes wird nicht in dir wachsen können, wenn du mit Dingen lebst, die den Geist hemmen oder betrügen. Sünde, Süchte oder wenn du dich aktiv dagegen wehrst, dass Gott dich verändert. oder dich von Dingen wegbringt, die dir nicht gut tun. Gott möchte dir nur Gutes. In dieser ganzen Veränderung, Gott möchte dir nur Gutes. Josefs Bestimmung war es, Menschen zu retten und seine Familie zu retten. Und er war innerlich so verändert, dass er stark und weise genug war, Länder zu retten. Und er war innerlich so verändert, dass er imstande war, seinen Brüdern barmherzig gegenüber zu sein und sie am Leben zu halten, genau wie viele andere Menschen auch. Ich lese noch einmal 1. Mose 45, Vers 5 vor. Das war der Satz, den Josef gesagt hat zu seinen Brüdern, als er sich ihnen zu erkennen gegeben hat. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Das war Josefs Bestimmung und ich sagte, das ist auch deine Bestimmung. Gott schickt dich durch eine Veränderung, durch einen Prozess, der ein bisschen unangenehm sein kann, aber der zum Guten hinführt, der letztendlich Leben rettet. Wir und unser Auftrag ist es, die Liebe Jesu weiterzugeben und zu leben und damit Menschen zu retten. Das ist quasi die Praxis oder die Praxis des Frucht des Geistes. Die Praxis von Frucht des Geistes. So. Genau, werden wie Jesus. Und Gott hat viel vor mit dir. Ich weiß nicht, ob du das schon ein bisschen mitbekommen hast, aber Gott hat auch viel mit Connect vor. Connect ist die Studentenarbeit hier vom Christustreff und da gehört auch dieser Gottesdienst dazu. Und wir als Connect-Leitung, Hans-Christian, Christine, Sebastian und ich sind schon länger dabei und hatten letztens auch ein Treffen mit vielen Mitarbeitern, um Veränderungen voranzubringen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ob wir, wenn du hierher gekommen bist, dass die Strukturen zum Beispiel unübersichtlich sind oder dass einige Dinge einfach besser laufen können. Und daran wollen wir zusammen arbeiten und zusammen ein Ziel verfolgen. Und dabei geht es ganz viel um Veränderungen. Wenn du, oder das ist unser Wunsch, unser Ziel, wenn du Jesus kennenlernen willst, dann soll das hier ein Ort sein, wo du das darfst und kannst. Und das bleibt nicht dabei, sondern wir wünschen uns, dass du außerdem Freiheit erlebst, indem du Gottes Wahrheiten erkennst und annimmst. Und umsetzt in deinem Leben. Wirklich umsetzt. Und dich aktiv verändern lässt, dabei deine Berufung und Bestimmung lebst und durch die Veränderung in deinem Herzen auch andere daran teilhaben lassen willst und wirst. Hier in der Gemeinde und draußen in der Stadt. Und wir sind immer noch in einem Prozess, der absolut spannend ist, aber wir möchten euch damit hineinnehmen. Manche Dinge haben sich schon verändert, manche werden sich noch verändern. Es wird sich jetzt nicht grundlegend alles verändern. Nicht alles ist schlecht oder nicht alles bedarf auch Veränderung, aber manches schon und da wollen wir zusammen dran arbeiten und wir sind begeistert davon, Connect hin mehr zu Gottes Plan auszurichten und wenn dich das auch begeistert, dann laden wir dich ein, einfach auf uns zuzukommen und einfach mitzumachen oder Fragen zu stellen. Genau. Da werden irgendwann noch mehr Infos kommen, ihr bekommt es auch mit. Aber wir freuen uns riesig, nächste Schritte gehen zu können. Und das war ein ganz kurzer Werbeblock, kurz vorm Ende. Egal wie viel äußere Veränderung wir hervorbringen oder uns wünschen, ja, wir wollen coole Gottesdienste haben, wir wollen Kleingruppen haben, die funktionieren, wir wollen begeisternde Specials haben, also Lobpreisabende, Schwarzbrotabende, was auch immer. Oder auch neues Design oder was auch immer. Alles ist cool, aber es ist nicht das, worauf es wirklich ankommt und worauf es Gott ankommt. Gott kommt es auf dein Herz an. Und ich möchte dich einladen und herausfordern, ihm heute Abend, auch wenn es hart ist, auch wenn es weh tut, wenn es dich was kostet, ihm die eine Sache zu geben, die du ihm noch nicht gegeben hast. Oder mehrere Sachen. Keine Ahnung, was es ist. Aber erlaube Gott, wirklich Veränderung hereinzubringen, indem er dich neu macht und rein macht in dieser Sache. Geh diesen Schritt auf Gott zu und lass dich von Gott aktiv verändern. Dieses Zusammenspiel von Gottes Wirken und dein Bestes, deine Kraft. Weil Gott nur so viel verändert, wie du es auch zulässt und wie du möchtest. Es wartet neue Freiheit. Und wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann hinterfrag sie auch einmal. Eine Beziehung ist stets ein Geben und ein Nehmen. Wann hast du Jesus das letzte Mal etwas gegeben? Oder wann hat dich die Beziehung zu Jesus das letzte Mal wirklich was gekostet? Lass sie heute Abend etwas kosten. Dein Stolz, deine Sucht, dein Egoismus, deine Faulheit, deine Ausreden, deine Lügen. Praktisch könnte das so aussehen, dass du dir mehr Disziplin vornimmst, dass du Pläne schmiedest oder dass du dir sogar Hilfe holst. Schau mal in die Bibel und schau dir an, wie Jesus gelebt hat und dann vergleiche es mit deinem Leben und reflektiere immer und immer wieder. Ich wünsche mir so, dass wir uns nicht darauf ausruhen, dass wir irgendwann mal in den Himmel kommen, sondern unsere Aufgabe hier auf der Erde wirklich ernst nehmen und wahrnehmen. Und reflektiere dich an ihm nicht irgendwie in einem Bereich, der dir passt, sondern in allen Bereichen, immer und immer wieder. Und hol dir super gerne Hilfe, wenn es wirklich was ist, wo du nicht mit alleine klarkommst. Und bleibe jederzeit im Gebet dabei, für Veränderung zu beten. Und Jesus wird dich verändern, Gott wird dich verändern, du wirst Freiheit erleben und Gott wird dich ganz neu gebrauchen. Ich habe die ganze Zeit lang dafür gebetet, dass Gott mich verändert und er hat es getan. Und wenn ich zurückdenke, ist es unglaublich und es funktioniert. Und ich werde heute Abend auch nochmal für eine Sache konkret beten, wo ich Veränderung möchte. Und ich werde dafür kämpfen, weil es ein Kampf ist und weil es schwer ist. Aber ich werde es tun, weil es meine Verantwortung ist, diese Kraft, die Gott gibt, in seiner Veränderung zu leben und Jesus ähnlicher zu werden, wirklich wahrzunehmen und zu gebrauchen. Ich möchte kurz beten. Ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Bibel, ich danke dir für all die Wahrheit und die Weisheit, die da drin steckt. Ich danke dir für Josefs Leben, an dem wir so viel lernen können, das so beispielhaft ist, Jesus. Ich danke dir, dass wir daran sehen können, dass du durch schwierige Zeiten mit durchgehst, Herr, dass du trägst und stützt und veränderst, Jesus. Ich danke dir, dass du uns keine Sekunde lang allein lässt, egal wie schwierig es ist. Dinge hinter uns zu lassen, hinter mich zu lassen. Ich danke dir, dass es sich lohnt, Jesus, dass du Freiheit gibst und dass du mit deiner Liebe und deiner Kraft hereinkommst, wo vorher Dinge waren, die uns von dir getrennt haben, die uns gehindert haben, frei zu sein und frei zu leben, Jesus. Ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest, dass du dich in deiner Ewigkeit haben möchtest, aber dass du uns hier auf dieser Erde gebrauchen möchtest, in Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen können, Jesus. Ich danke dir, dass du mitgehst und dass du wieder aufhilfst und wieder neu stärkst mit deinem Heiligen Geist, wenn wir wieder versagen, aber dass du wirklich dabei bist und uns erinnerst, uns jeden Tag, in jeder Situation neu auf dich auszurichten und zu entscheiden, dass wir deiner Veränderung und deinem Beispiel, Jesus, folgen wollen. Ich danke dir für jedes einzelne Herz, Jesus, und ich danke dir für deine Liebe und für deine Güte und Gnade und für deine Gegenwart, Jesus. Ich danke dir für den Abend und bitte dich, dass du ihn noch segnest, Herr. Amen.